Ich habe euch ein Schild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Wenn du einmal weiterklickst, es hallt zu stark. Man kann es noch mal in kleiner lesen. Ich bin eine Gebetserhörung. Das stimmt. Darum stehe ich hier, weil es Leute gab in meiner Jugend, die für mich gebetet haben, die im Jugendkreis, in der Jungschar mich gefördert haben, dafür gebetet haben, dass ich Jesus kennenlerne. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Es dauerte ein bisschen, aber es hat nicht geschadet. Schön, dass Menschen für mich gebetet haben. Ihr dürft jetzt eure Handys zücken. Ich habe euch eine Umfrage mitgebracht. Da könnt ihr auch mehrere Antworten mitklicken, wenn du einmal umschaltest, Tabitha. Das sollte hoffentlich gleich erscheinen. Ihr könnt mit dem QR-Code beitreten. Andere haben mir das Evangelium erklärt. Ich wurde eingeladen, mitzukommen mit Gottesdienst, Evangelisation, Hauskreis. Menschen haben für mich gebetet. Und ich bin ganz ohne die Hilfe von anderen zum Glauben gekommen. Das gibt es manchmal auch, dass Leute von ganz alleine einfach so Bibel lesen und in die Gemeinde kommen und sagen, ich bin zum Glauben gekommen, ich suche eine Gemeinde. Ich warte ein bisschen, dann könnt ihr euch so ein bisschen beteiligen, bin ich mal gespannt. Ob nur für mich gebetet wurde, also ich glaube nicht. Noch ist ein bisschen Bewegung im Spiel. Ich bin ein bisschen überrascht, ohne die Hilfe von anderen, dass das so viele sind. Hätte ich fast nicht erwartet. Aber schön, man sieht, manchmal kommen Menschen auch von ganz alleine irgendwie finden zu Jesus. Aber ich finde es sehr ausdrucksstark. Fast alle, die hier sitzen, also bis auf die 18%, sind irgendwie zum Glauben gekommen durch andere Menschen, durch das Gebet anderer Menschen, dass sie mitgenommen wurden, dass man ihnen das Evangelium erklärt hat. Und das ist meistens so die Realität. Wir haben heute einen Gottesdienst mit verschiedenen Nationen und Kulturen, aber auch da ist es so, egal wo ihr herkommt, entweder haben Leute für euch gebetet, das Evangelium erklärt oder euch eingeladen. Und ich finde das relativ aussagekräftig. Das ist das, was ich erwartet habe. Und schön, dass nicht nur für mich gebetet wurde, dass vielleicht heute einige hier sind und sagen, für mich hat man auch gebetet. Es wäre schön, wenn wir das mitnehmen und selber Leute sind, die für andere beten, andere einladen und anderen von Jesus erzählen. Denn dazu ermutigt der heutige Predigtext, der steht in Kolosser 2, die Verse, Kolosser 6, Entschuldigung, die Verse 2 bis 6. Das ist auch gleichzeitig der Schluss unserer Kolosserreihe. Ich lese euch das einmal vor, ihr könnt es auch hier sehen. Kolosser 4, 2 bis 6. Und da schreibt Paulus, hört nicht auf zu beten, bleibt dabei stets wachsam und voller Dankbarkeit. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet auch, dass ich es anderen so enthüllen kann, wie es mein Verkündungsauftrag erfordert. Begegnet den Außenstehenden mit Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit. Eure Rede sei stets freundlich und mit einer Prise Salz gewürzt. Denn ihr müsst wissen, wie ihr jedem eine angemessene Antwort geben könnt. Soweit erstmal das Wort des Herrn zu diesem Text. Das Thema heute heißt eben Gebet in Christus und wir werden uns drei Schwerpunkte anschauen, was Gebet bedeutet, warum es in allen Kulturen wichtig ist, für jede Gemeinde unverzichtbar ist. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben, beharrliches Gebet, wachsam und dankbar. Also Paulus ermutigt die Christen Kolosse, dich und mich zu beten und sagt, das ist für uns wichtig. Und er nennt so Einstellungen, die für Christen eine Bedeutung haben. Ich fange mal mit dem ersten Untergedanken an. Er sagt, das Beten soll beharrlich sein. Also Paulus sagt, das Gebet ist nichts für besondere Notfälle, sondern das soll eigentlich das Leben der Christen prägen. Es soll eine Lebenshaltung von uns sein. Es soll dazugehören. Beharrlich zu beten heißt, dran zu bleiben, wenn es gut geht und wenn es nicht gut geht. Also eigentlich ständig zu beten. Warum? Weil Paulus weiß, Gebet ist ja Gespräch mit Gott und es vertieft unseren Glauben, wenn wir mit Gott in Beziehung sind. Wir brauchen es. Gebet hält Christen auf Kurs, weil wir ja von Gott dann Orientierung bekommen, weil wir nah an ihm dran sind und unsere Gedanken von ihm sozusagen korrigiert werden. Und beharrliches Gebet wird auch gebraucht, um deutlich zu machen, Gott braucht nicht, dass wir beharrlich beten, sondern wir brauchen es, beharrlich zu beten, weil dann deutlich wird, dass uns Dinge wirklich am Herzen liegen, dass sie uns wichtig sind. Wenn du einmal für eine Dinge betest, sagt das wahrscheinlich mehr über diese Sache aus, als wenn du nicht aufhören kannst, für diese Sache oder diese Menschen zu beten. Wer dir sehr am Herzen liegt, für den wirst du vielleicht beständiger, hoffentlich beständiger beten können. Ein Mensch, der schon lange tot ist, aber der war für sein Gebetsleben bekannt, Georg Müller, der hatte Waisenhäuser in Bristol gegründet und hat immer aufs Letzte von Menschen versorgt, weil er im Gebet sagt, Herr, du musst dafür sorgen, dass die Kinder was zu essen kriegen. Aber er hatte sich vorgenommen, für 5 seiner Freunde zu beten und er hat das beständig getan. Und das hat lange gedauert, bis sich etwas getan hat. 18 Monate, dann ist der erste seiner Freunde zum Glauben gekommen, weil er nicht aufgehört hat, für sie zu beten. Jahre später, der zweite, nach 36 Jahren der vierte und erst als er gestorben ist, irgendwann später kam sogar sein 5. Freund zum Glauben. Warum? Nicht, weil sein Glaube jetzt besonders stark war, sondern weil er dran geblieben ist an Gott. Weil er gesagt hat, das ist mir so wichtig, meine Freunde sind mir so wichtig und er ist sozusagen dran geblieben. Ich möchte dir also Mut machen, ich weiß nicht, für wen du betest, vielleicht betest du für jemanden aus deiner Familie, für Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Großvater, Großmutter, wen auch immer, Onkel, Tante, bleib dran, nicht aufgeben. Es zeigt sich auch in der Beständigkeit, ob mir das wirklich wichtig ist. Und ich möchte dir Mut machen, das nicht abzuhaken, sondern wirklich so, Paulus sagt, bleib beharrlich, lass es dein Leben prägen. Ein zweites gibt er ihnen mit, das Beten soll in Wachsamkeit geschehen. Paulus meint damit, geistlich aufmerksam zu bleiben. Man kann manchmal auch geistlich einschlafen, also nicht nur so, sondern auch geistlich einschlafen und nichts mitkriegen. Und darum sagt zum Beispiel Jesus den Jüngern im Garten Gethsemane diesen Satz in Matthäus 26, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachsam beten bedeutet zum Beispiel mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, darauf zu achten, wo Gott am Wirken ist, was Gott tut, wo ich eine Not sehe. Es bedeutet, fokussiert zu beten, bewusst zu beten. All das heißt wachsames Beten. Wachsames Beten rechnet damit, dass Gott eingreifen kann, wenn ich dafür bete. Paulus nennt einen dritten Untergedanken mit Dankbarkeit beten. Wir wissen das alle, wer danken kann, der öffnet sein Herz immer wieder für Gott, weil er ja Gott sagt, Herr, ich danke dir, dass du mir geholfen hast in dieser Situation, in jener Situation. Und wer dankbar betet, ist auch eher bereit, wieder Fürbitte für Menschen zu leisten, weil er sieht, es passiert was. Und wer Fürbitte tut und erlebt, dass Gott was wirkt, der ist auch wieder eher bereit zu danken. Das gibt sich sozusagen, das spielt hin und her, das gehört zusammen. Paulus empfiehlt beides, Fürbitte tun, dankbar sein. Du kannst mal deine Gebete prüfen, ob das einen Schwerpunkt hat. Schön ist, wenn beides irgendwie auftaucht. Aber was Paulus eben sagt, wir sollen uns dem Gebet widmen, das soll treu sein, engagiert sein. Das soll nicht nur sein, etwas, was schön ist, dass man es tut oder getan hat, dass ich so abhaken kann, heute habe ich gebetet. Es ist nicht etwas, was es gut ist, dass man es hat, wenn man es braucht, sondern Paulus sagt, es soll eigentlich eine Gewohnheit der Gemeinde werden. Und es gab jemand, das Zitat fand ich sehr schön, das stellt mich selbst in Frage, ich bin nicht der größte Beter, wenn ich heute spreche, ich kann viel lernen, ich hoffe ihr auch. Da schreibt S.D. Gordon, das Größte, was jemand für Gott und die Menschen tun kann, ist beten. Es ist nicht das Einzige, aber es ist das Wichtigste. Die großen Menschen aus geistlicher Sicht dieser Erde sind diejenigen, die beten. Ich meine damit nicht diejenigen, die über das Beten reden, so wie ich jetzt, oder diejenigen, die sagen, dass sie an das Beten glauben, oder diejenigen, die das Beten erklären können, sondern ich meine diejenigen, die sich Zeit zum Beten nehmen. Glaub mir, Menschen, die etwas verändern, sind meistens Beter oder eigentlich, ich würde sagen, immer. Paulus schließt den Kolosserbrief später mit Leuten aus seiner Gemeinde und erwähnt extra Epaphras in Kolosser 4, Vers 12. Das war so jemand, von dem schreibt er: Grüße auch von Epaphras, der ja einer von euch ist. Als Diener von Jesus Christus kämpft er in seinen Gebeten immer wieder für euch. Annegret Puttkammer berichtet einmal von ihrer Großmutter, und das fand ich sehr schön. Die Großmutter war inzwischen pflegebedürftig, konnte nur noch im Bett liegen. Und also ihre Mama fragt dann ihre Mama, also ihre Großmutter von der Annegret, ob es nicht langweilig sei, nur den ganzen Tag im Bett zu liegen. Und dann sagt die Mama als Antwort, das fand ich sehr schön, du glaubst nicht, wie viel ich hier erlebe. Ich singe die vielen Lieder, die ich als Kind gelernt habe. Ich erinnere mich an die Gedichte und Psalmen. Und dann ergänzt sie, wenn ich allein hier liege, bete ich für dich, die ganze Familie. Ich habe schon so viel zu tun hier in meinem Bett. Und dann sagt die Annegret Puttkammer, ohne meine Oma, wer weiß, ob wir all diese Geschichten von Jesus gehört hätten. Ohne meine Oma, wer weiß, ob wir als Familie die Kraft des Gebets kennengelernt hätten, wenn Oma das nicht vorgemacht hätte. Ohne meine Oma, wer weiß, ob wir selber überhaupt Christen geworden wären. Und das meint Paulus. Und ich glaube, da können du und ich uns neu herausfordern lassen, zu überlegen, ob das beharrliche Gebet in meinem Leben Platz hat und wenn nicht, ob ich vielleicht Platz schaffen möchte. Paulus nennt ein zweites Hauptgedanken für offene Türen beten, Gebet und Mission. Also von dem persönlichen Gebet kommt Paulus jetzt weg und richtet den Blick so nach außen. Er sagt, ihr könnt übrigens auch für mich beten, das ist auch gut. Und er sagt ihnen auch, warum. Und auch da finden wir verschiedene Argumente oder Gründe, wenn du einmal weiterklickst. Er sagt, betet für mich, damit Gott mir eine Tür des Worts auftut. Also man soll für die beten, die jetzt vielleicht besonders im Verkündigungsdienst stehen, Evangelisten, Missionare, Christen, die unterwegs sind, um ihren Glauben zu bezeugen. Denn der Dienst am Wort braucht Gebet. Wisst ihr, Prediger, Evangelisten, Missionare, die können manchmal gute Predigten halten. Aber wir haben im Predigtseminar vor kurzem mal gehört, es gibt einen Unterschied zwischen einer guten Predigt und einer vollmächtigen Predigt. Eine gute Predigt ist rhetorisch gut, aber ob sie vollmächtig ist, zeigt sich daran, ob Gott etwas durch sie bewirkt, ob Gott dahinter steht, ob Gott zum Tragen kommt. Denn eins muss uns klar sein, wenn wir hier predigen oder wenn irgendjemand predigt, das Herz der Menschen kann der beste Prediger nicht verändern. Ja, der kann manchmal reden, dass du denkst, der hat Gold gegessen oder was weiß ich, der, ne, aber das muss nicht zum Herzen der Menschen durchdringen. Der Einzige, der Herzen verändern kann, ist Gott. Und das brauchen Leute, die im Verkündigungsdienst stehen. Paulus erlebt das, als er den ersten Schritt nach Europa tut. Er kommt nach Philippi. Der Engel wehrt ihn, in Asien zu bleiben. Er geht nach Philippi, nach Europa. Was trifft er? Ein paar Frauen, die am Fluss sich versammeln. Er geht hin und predigt den Frauen und dann kommt dieser schöne Vers, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Während sie, also die Lydia, die erste Christin auf europäischem Boden, während sie uns zuhörte, und jetzt kommt es, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Das brauchen wir, dass Gott Menschen das Herz auftut. Das kann alle Rhetorik nicht. Alles, was man gelernt hat, das ist nicht schlecht, aber ohne das geht's nicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Der linke Mann, der sieht ein bisschen ernst für uns heute aus. Ich würde fast sagen gruselig, aber Charles Finney ist einer der bekanntesten Evangelisten, die es so gab. Der spielt so in der Liga mit Billy Graham und anderen Leuten. bei der zweiten großen Erweckungsbewegung in den USA, der war erst Anwalt, dann hat Gott ihn berufen, Prediger zu werden, Missionar zu werden, Evangelist, dann reiste der durchs Land. Und in den 7 Jahren, in denen er gepredigt hat, sind schätzungsweise 500.000 Menschen zum Glauben gekommen. Und wenn man ihn gefragt hat, warum das so ist, natürlich war der sicher ein guter Redner, aber er hat verwiesen, einmal weiterklicken, auf den Mann rechts. Der Mann rechts, der nicht so bekannt ist, der heißt Daniel Nash. Das war ein Mitarbeiter von Finney, selber Pastor, aber einer, der das Gebet auf dem Herzen hat. Und wenn Finney in eine Stadt gehen wollte zum Evangelisieren, ist dieser Nash 3-4 Wochen vorher in diese Stadt gereist, hat sich Christen gesucht und hat angefangen, für Erweckung zu beten. Ihr habt es ja auch schon mal ein paar Mal so getan. Ne? Das Wort Erweckung, er hat dafür gebetet, dass Gott diese Evangelisation benutzt. Und hat dann auch während der Evangelisation, während die Leute die Vorträge hörten, mit den anderen gebetet. Und als er später starb, hat man auf seinen Grabstein geschrieben, Daniel Nash, Pastor, Mitarbeiter von Finney, mächtig im Gebet. Weil hinter dem, was man gesehen hat, waren Leute, die dafür gebetet hatten, dass Gott Herzen auch auftut. Und das brauchen wir auch heute. Jeder Prediger, Evangelist, Missionar, auch wenn du vielleicht weißt, dass du mit einem Kollegen oder einem Mitstudenten ein Gespräch führen willst über den Glauben, sag das vor Leuten und sag, bete für mich, dass ich die richtigen Worte habe. Wir brauchen das. Dann, was sollen wir beten? Einmal weiterklicken, um offene Türen. Das ist das Interessante. Wisst ihr, wo Paulus ist, als er im Gefängnis schreibt? Er sitzt im Gefängnis. Als er einen Brief schreibt, er sitzt im Gefängnis, so. Als er im Gefängnis sitzt, bittet er nicht darum, dass die Christen jetzt dafür beten, betet dafür, dass die Türen des Gefängnisses aufgehen und ich frei werde, sondern ein Stück weit paradox, er betet im Gefängnis, dass die Christen dafür beten, dass Gott ihm da eine Tür öffnet im Gefängnis, um mit den Wärtern und den anderen über den Glauben sprechen zu können. Und wisst ihr, genau das hat Paulus erlebt, als er schon mal im Gefängnis gesessen hat. Paulus kannte Gefängnisse gut, von innen und von außen. Als er schon mal im Gefängnis saß, schreibt er im Philipperbrief, in Philipper 1, in Versen 12 bis 13, ich möchte euch aber sagen, Brüder, dass das, was mir widerfahren ist, zum Fortschritt des Evangeliums beigetragen hat. Und jetzt schreibt er, was im Gefängnis passiert ist, so ist es, der in der ganzen Palastwache und allen anderen bekannt geworden, dass ich für Christus in Ketten liege. Die armen Wächter, die konnten ja gar nicht weg. Aber Paulus hat ihnen dann erzählt von Jesus. Er hat das genutzt. Die Gefängnistür war zu, aber die Tür fürs Evangelium war offen. Was wäre eine offene Tür in deinem und meinem Leben? Eine offene Tür ist, wo Gott eine Gelegenheit schenkt, das Evangelium sozusagen ungehindert sagen zu können. Wo die Leute nicht gleich sagen, nee, bleib mir mal weg mit Jesus, da will ich gar nichts zu tun haben. Wenn du was sagst und merkst, Mensch, der hört dir zu, der hat Interesse, der ist fragend, der ist offen. Das ist manchmal oder oft sind Situationen, wo Menschen in ihrem Leben erschüttert sind oder ganz neue Dinge erleben und die noch nicht einordnen können, wo sie vielleicht in Krisen stecken. Da sind Menschen manchmal besonders empfänglich dafür, etwas von Jesus zu hören. Ich hatte es ja vor kurzem schon mal, meine Lieblingsfrucht, die Kirschen. Jemand hat mal geschrieben, wenn man Kirschbaum, wenn man da schüttelt, wenn die Kirschen noch grün sind, du kannst schütteln wie ein Wilder, es wird wahrscheinlich nichts passieren, vielleicht fallen ein paar Blätter runter, vielleicht hast du Glück, auch eine grüne Kirsche. Wenn die Kirschen wirklich reif sind, dann kommen die fast von alleine vom Baum, die fallen dann nachher auch runter. Und ein Mensch, der offen ist, das ist jemand, der ist im Prinzip von Gott vorbereitet. Da muss nur die richtige Person zur richtigen Zeit kommen und dann ist dieser Mensch sozusagen fürs Evangelium erreichbar. Und das kann passieren. Vielleicht ist aber auch heute jemand hier, der sagt, eigentlich bin ich wie so eine Kirsche am Baum, also ich bin so auf der Suche, ich wäre eine offene Tür, sag mir mal einer was. Also wenn das so ist, lade ich dich ein, Luigi hat es vorher auch schon gesagt, zu Jesus zu kommen. Das ist der mutigste, aber auch der großartigste und besonderste Schritt, den ein Mensch gehen kann, sein Leben an Jesus festzumachen. Du darfst gerne hinterher mit mir sprechen oder mit jemand anderem, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus näher kennenlernen, komm auf mich zu. Ich bin überzeugt, jemand, der den Weg mit Jesus geht, wird es nicht bereuen, weil das ist eine bessere Entscheidung, kannst du nicht treffen. Und wenn du schon an Jesus glaubst, dann hab den Mut, auch da, wo du bist, für offene Türen zu beten. Morgens vielleicht, Herr, du weißt, ich gehe wieder zur Arbeit, da sind Leute, die sind manchmal ein bisschen komisch, aber vielleicht kannst du mir eine offene Tür schenken, wo ich einfach auf gute Art und Weise Zeuge für dich sein kann, Zeugin für dich sein kann. Oder in der Uni, in der Mensa, Herr, ich bin heute wieder in der Mensa, treffe mich mit den Studentinnen, Mitkommilitonen, Mitkommilitoninnen, mit denen ich da öfters sitze. Vielleicht schenkst du einfach mal eine Gelegenheit, eine gute Gelegenheit, dass wir über den Glauben reden können, dann möchte ich dich auch gerne nutzen. Wo du bist, kann Gott dich gebrauchen. Das Dritte, was dann dazugehört bei offenen Türen, man sollte die offene Tür dann auch nutzen. Das möchte Paulus. Der möchte nicht nur Gelegenheiten, sondern wenn er die Gelegenheit hat, dann möchte er auch von Jesus sprechen. Dann will er das Evangelium auch weitergeben. Er sagt, dieses Geheimnis Christi, was Jesus für uns ist, was er getan hat, das möchte er Menschen wirklich aus vollem Herzen weitergeben. Er wollte die Gelegenheiten nutzen, für die die Kolosser beten. Und er wollte, dass die Kolosser das ebenfalls tun. Und wenn ich dieses Schild heute hier habe, glaub mir, ich bin wirklich dankbar dafür, dass Menschen für mich gebetet haben, dass ich Menschen so wichtig war, die gesagt haben, in diesen jungen Mann damals investiere ich Zeit und Gebete, ich lasse ihn irgendwo mitarbeiten. Es gab Leute, ich kam aus einer Familie, ich habe noch 4 Geschwister, hatten nie viel Geld und es gab Leute in der Gemeinde, die haben mich eingeladen, die haben mir Freizeiten bezahlt, weil sie wussten, dass ich nicht hin kann. Und das rechne ich ihnen hoch an. Die haben mir sozusagen geholfen, dass ich jetzt bin, wo ich bin. Und so jemand kannst du auch sein, für andere wirklich sie fördern auf dem Weg mit Jesus. Ich möchte Mut machen, hab den Mut, durch offene Türen zu gehen. Und manchmal muss man gar nicht viel machen, nicht jeder kann groß evangelistische Gespräche führen, aber vielleicht kannst du es machen wie Philippus, der seinen Freund Nathanael trifft. Und Philippus wurde von Jesus in die Nachfolge gerufen. Und Philippus sagt dem Nathanael eigentlich nur 3 Worte in Johannes 1, wenn du weitergehst, komm und sieh. Er sagt, komm mit, überzeug dich selber, ob an Jesus was dran ist. Glaub mir, das kriegen wir alle hin. Zu sagen, komm mit, mach dir selber ein Bild von Jesus, es lohnt sich. Der dritte Gedanke, weises Auftreten, authentisch leben und reden. Jetzt ist es ganz wichtig, wenn man für offene Türen betet, dann ist auch gut, dass man sich so verhält, dass man durch sein Verhalten nicht die Türen wieder zuknallt. Das kann nämlich auch passieren. Gott hat dir die Türen aufgehalten und du stürmst wie ein Elefant im Porzellanladen und machst alles kaputt. Das wäre schlecht. Das soll so nicht sein. Er gibt der Gemeinde ein paar Tipps mit und die sind auch für uns hilfreich. Er sagt der Gemeinde, einmal weitermachen, sie sollen weise auftreten, sie sollen in Weisheit handeln. Die Christen in Kolosse, die lebten in einer heidnischen Umgebung, wo alles Götzendienst, viel Götterei und manches lief da drunter und drüber. Und sie waren umgeben von Menschen, die sie kritisch beobachtet hatten, weil da jetzt eine Gruppe war, die sagten, es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist Jesus. Das kommt in so einer viel Kultur, viel Götterei, in so einer pluralen Kultur nicht gut an. Und sie wurden besonders beäugt. Und viele hatten auch Vorurteile gegen Christen. Man sieht das in der Kirchengeschichte. Wenn Christen Abendmahl feierten, dann dachten manche Menschen, die essen ihre Kinder auf, weil da von Blut und Fleisch die Rede war. Solche spinnerten Ideen hatten manchmal Leute, wenn Christen sich trafen. Und Christen sollten solchen Verleumdungen keinen Raum geben. Sie sollten weise leben. Wenn jemand die Bibel von Weisheit spricht, dann meint sie nicht unbedingt Klugheit, sondern sie meint, sich nach biblischen Maßstäben orientieren und leben. Und das sollen die Menschen sehen. Die sollen sehen, der ist wirklich ehrlich. Was der sagt, das meint er. Der redet nicht schlecht über andere oder auf die kannst du dich verlassen. Was die sagt, hält sie ein. Glaub mir, auch heute achten Menschen darauf, wie Christen leben. ich sage jetzt mal, die beobachten uns, das klingt ein bisschen verschwörerisch, ne? Aber wenn du von Jesus redest und das für Menschen seltsam ist, schauen die dich auch vielleicht intensiver an. Und Dwight L. Moody, das war einer der anderen großen Evangelisten, der hat mal geschrieben, einer von 100 Menschen liest die Bibel, die anderen 99 lesen den Christen. Das klingt immer gemein, aber manchmal schauen die Leute nicht in die Bibel, weil sie dich oder mich kennen und sagen, das reicht mir schon. Das kann positiv oder negativ sein. Das wäre schön, wenn es das Positive wäre. Ne? Ihr seht, es ist wichtig, echt zu sein, echt zu leben. Mitmenschen achten auf Authentizität und Kongruenz, also Echtheit und Übereinstimmung. Stimmt zusammen mein Glauben und Leben. Paulus nennt noch etwas, wo wir auch lernen können, wir sollen auf unsere Rede achten. Er sagt, eure Rede soll freundlich sein. Freundlich sein heißt, die Rede soll von Gnade geprägt sein. Das kann man so übersetzen. Wenn ich rede, soll mein Reden Menschen nicht verurteilen, kaputt machen, klein machen, schlecht reden, sondern Leute sollen hören, hinter dem, was ich sage, steckt die Gnade Gottes, die ich selber erlebt habe. Freundliche Worte schaden nicht. Sprüche 16, Vers 24, ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack, gesund für den Körper. Ist doch schön. Freundlichkeit baut Brücken zwischen Menschen und Unfreundlichkeit reißt sie leider nieder, macht's kaputt. Es wird viel gestritten, diskutiert und manchmal lässt man kein gutes Haar am anderen. Ich möchte dir Mut machen, mach da nicht mit. Das hast du nicht nötig und der andere braucht das auch nicht. Der braucht eher das Gegenteil, gute Worte. Und dann sagt Paulus, eure Rede sei mit Salz gewürzt. Das klingt jetzt etwas seltsam, Salzstreuer mitnehmen und immer, das meint er nicht. Sondern warum gebraucht er dieses Bild? Wir alle wissen es, also ich auf jeden Fall, fades, ungesalzenes Essen schmeckt bescheiden. Jeder sagt, da fehlt was. Das Salz und Gewürze geben eben den Geschmack vom Essen. Niemand langt gern dazu, wenn das Essen nach nichts schmeckt. Und Paulus sagt im übertragenen Sinn, auch eure Worte sollen im übertragenen Sinn Geschmack machen. Geschmack auf mehr. Was ihr sagt, soll interessant sein. Es soll Lust machen, mehr hören zu wollen. Es soll so sein, dass ich auch was zu sagen habe, dass die Leute mir zuhören und sagen, die hat ja wirklich was zu sagen. Es geht also nicht beim gesalzenen Reden über, dass man nur über das Wetter redet. Manchmal muss man ja anfangen mit dem Wetter, aber man muss nicht beim Wetter bleiben. Ne? Denn gesalzenes Rede kann sein, auf angemessene Art und Weise Tiefgang in ein Gespräch zu bringen. Plötzlich mal Dinge anzusprechen, und das zu sagen, was gesagt werden muss, das meint Paulus hier. Also ein Beispiel, stell dir vor, du bist in der Uni oder der Arbeit oder irgendwo im Seniorenclub und einer, der dir gegenüber sitzt oder eine, die dir gegenüber sitzt, schimpft über die Kirche und sagt, mit dem Verein will ich nichts zu tun haben. Alles schlimmer Haufen. Falschreaktion wäre, wenn du jetzt sagst, was, du warst noch nie in der Kirche, hast ja keine Ahnung, bist einfach doof, schaust dir mal selber an, dann ist die Diskussion schnell vorbei und der andere ist bestätigt in dem, was er gedacht hat, dass es nicht gut ist. Das wäre also die falsche Reaktion. Weise wäre vielleicht mal geduldig nachzufragen, was genau stört dich eigentlich an Kirche, am Glauben? Und wenn er dann Sachen sagt, kannst du auch sagen, ja, da hast recht, da ist wirklich viel schiefgelaufen. Ich mag auch nicht alles, was manchmal so in der Kirche passiert oder geschieht. Und dann wäre schön, dass du sagst, aber ich kann dir einfach sagen, warum ich in die Kirche gehe, was Jesus mir bedeutet. Weißt du, ich gehe in die Kirche, weil ich weiß, wenn ich Jesus nicht hätte, würde ich mit meinem Leben vielleicht, würde ich immer den Eindruck haben, ich bin nicht genug, ich schaffe es nicht. Und Jesus, der hat mir dieses genommen. Ich kann jetzt einfach sein und darf sein, weil ich Jesus kennengelernt habe. Und ich finde es in der Kirche eigentlich meistens ganz gut. Komm doch einfach mal mit, komm und sieh, ja, könnte man sagen. Und Paulus nennt noch ein letztes, was uns, man soll sich auf den anderen Menschen einstellen. Also man soll nicht Menschen immer gleich Antworten geben, bevor man weiß, welche Fragen die überhaupt stellen. Es ist gut, erstmal zuzuhören, was den Menschen bewegt. Und dann passend zu dem, was er sagt, ihm eine gute Antwort zu geben. Angemessen zu reagieren. Einfühlungsvermögen hat noch nie geschadet. Glaub mir es. Also meine Frau ist dankbar, wenn ich das schaffe, einfühlsam zu sein. Wenn nicht, dann diskutieren wir. Aber das ist etwas, was man sich vornehmen kann. Ich möchte zuhören und dann eine Antwort geben kann. Ich fasse das so zusammen, diesen Punkt. Was strahlt dein Reden aus und dein Handeln? Passt das zusammen? Ist da Weisheit und Liebe zu hören? Ist deine Rede mit Salz gewürzt? Bist du ehrlich, zuverlässig, mitfühlend, sodass Menschen manchmal an dir auch sehen können, dass der Glaube einen Unterschied macht? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, damit will ich die Predigt zum Schluss langsam bringen, von einem Mann, der nicht viel getan hat, außer authentisch zu sein und ab und zu mal einzuladen. Von Gerd Willers. Das war der Nachbar von dem Mann, der diese Geschichte erzählt. Und sagt, der Nachbar war eigentlich immer nett zu uns. Er hat meinem Vater geholfen beim Dach reparieren, beim Pflastern. Und mein Vater hat ihm geholfen. Ich habe ab und zu beim Nachbarn den Rasen gemäht und für ihn Erledigungen gemacht. Und er hat immer großzügig das entlohnt und auch Trinkgeld gegeben. Und er hat mich dann immer eingeladen zu einer Cola und einem Stück Kuchen. Und wenn wir Fußball gespielt haben, der Ball flog über seinen Zaun, hat er sich nicht geärgert, sondern hat uns den Ball freundlich zurückgegeben. Er hat manchmal angeln gewesen, hat uns Forellen vorbeigebracht, wenn er zu viele hatte. Und sagt, aber was den Gerd Willers ausgezeichnet hat, jeden Sonntagmorgen um die gleiche Zeit habe ich ihn losgehen sehen aus seinem Haus. Er hat seine Bibel gepackt und ging, egal ob es geschneit hat, gestürmt oder geregnet, mit seiner Bibel jeden Sonntagmorgen immer zum Gottesdienst. Und dann schreibt er, als wir Eltern waren, hat er uns ab und zu eingeladen zu einer Sommerfreizeit der Jugendlichen in der Baptistengemeinde. Manchmal sind wir mitgefahren, manchmal wollten wir nicht, je nachdem. Und dann schreibt, als ich dann 15 wurde, hat er uns eingeladen und gesagt, komm doch einfach mal mit in die Kirche, in unseren Gottesdienst. Und ich schreibe, ich wollte nicht. Mein Bruder ist mitgegangen, mein Bruder war 3-4 Mal da. Und dann habe ich gesehen, dass mein Bruder plötzlich auch während der Woche dahin geht, zu Hause Bibel liest. Für mich war das ein bisschen komisch. Ich ging eigentlich fast nie mit und wenn, dann nur, wenn ich musste. Und sagt, es hat sich dann geändert, als in unserer Schule eine Mädchengruppe auftauchte, die in der Kirche eingeladen war, um zu singen. Und die haben in der Kirche schon mal so eingeladen. Und dann kam mein Nachbar nochmal und gesagt, willst du nicht an dem Sonntagabend mitkommen? Heute ist so eine Mädchengruppe da. Er fand die Mädchen interessanter als den Abend an sich. Aber sagt, ich gehe da mal hin. Und dann schreibt er, an diesem Abend wurde ich Christ. Seitdem ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Gerd Willers hat nie eine Predigt gehalten oder eine Führungsposition in der Kirche inne gehabt. Er war einfach ein treuer Christ. Er lebte ein Leben voller Integrität und Liebe zu Gott, seiner Familie und zu seinen Freunden. Und gelegentlich lud er Leute in die Kirche ein. Aber es war authentisch. Ich möchte Mut machen, eng an Jesus zu bleiben. Wenn wir eng an Jesus sind, dann sind wir auch enger mit den Menschen, sind wir näher bei den Menschen. Bleib bei Jesus, bei dem alle Weisheit ist. Ich fasse es nochmal zusammen. Ich hoffe, das wird deutlich, Gebet soll kein frommes Anhängsel sein, sondern es soll ein Kennzeichen lebendigen Glaubens sein. Und wenn du oder ich feststellen, dass das nicht so ist, vielleicht wäre es heute eine Gelegenheit zu sagen, Herr, ich möchte wieder regelmäßiger beten, ich nehme es vor, es soll doch wieder eine Gewohnheit sein. Und wir haben gehört, dass man für offene Türen beten soll, damit Gott einen gebrauchen kann. Für die Missionare, aber auch für dein ganz praktisches Leben, wenn du morgens in die Schule gehst oder in die Uni oder zur Arbeit oder wo immer auch hin, zu beten, Herr, heute ist dein Tag, gebrauche mich, zeig mir eine offene Tür. Wenn es eine gibt, möchte ich es nutzen, wenn nicht, ist auch gut. Aber dass man sich einfach Jesus zur Verfügung stellt. Und das Letzte, das wir gehört haben, dass wir authentisch sein sollen, Leben und Reden zusammenbringen sollen, mit Freundlichkeit reden, gewürzt mit Salz. Und wenn Gott uns dann solche offenen Türen schenkt, dann möchte ich dir Mut machen, durch die Tür zu treten, die er schenkt. Amen. Ich zeige nochmal den letzten Bibelvers. Wenn ihr einen Lernvers, wir haben das während der Kolosserreihe immer so gemacht, es gab einen Vers, den man sich auswendig lernen konnte. Kolosser 4, Vers 2 finde ich schön. Hört nicht auf zu beten, bleibt dabei stets wachsam und voller Dankbarkeit. Eine Selbstermutigung kann man sich auch mal hinstellen. Wir Menschen sind leider vergesslich. Vielleicht hilft das dann, mehr dran zu bleiben. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass Gebet uns alle eint, egal aus welchem Land wir kommen, welche Geschichte wir haben. Wir alle brauchen das Gebet. Und Herr, du hast uns heute herausgefordert, dass wir einfach überprüfen, wie es in unserem eigenen Gebetsleben steht. Und vielleicht wäre es ja schön, dass wir so wie diese Großmutter ja wirklich regelmäßig beten für die Menschen, die du uns anbefehlst. Ja, hilf uns dabei, das vielleicht treuer oder besser hinzubekommen und dran zu bleiben. Und ja, und ich danke dir, dass du uns auch ermutigst, dass wir für offene Türen beten, für die Missionare und Evangelisten, Prediger und wen auch immer, die unterwegs sind, um für dich Menschen zu gewinnen, aber auch für uns im Alltag. Auch wir brauchen offene Türen, damit wir nicht mit dem Kopf gegen eine Wand laufen. Herr, du kannst einfach Situationen schenken, wo wir mit Kommilitonen, mit Kollegen, mit Freunden auf eine gute Art und Weise plötzlich auf das Thema Glauben kommen und dass wir dann auch sprachfähig sind und einfach von unserer Geschichte mit dir erzählen können. Gib uns da freundliche Worte und mit Salz gewürzte Worte. Und danke, Herr, dass du uns auch helfen kannst, dass unser Christsein echt ist, authentisch ist. Das suchen Menschen und das wollen wir auch sein. Und wir wollen dich bitten, uns dabei zu helfen. Das müssen wir nicht alleine tun, aber mit deiner Hilfe können wir es hinbekommen oder ist es realistischer. Danke, Herr, dass wir deine Hilfe in Anspruch nehmen dürfen und dass du uns an uns wirkst und uns verändern möchtest. Amen.